Auch von mir ein herzliches Willkommen im Gottesdienst. Wir sind ja immer noch sehr dezimiert, wahrscheinlich auch, weil einige in Urlaub sind. Es sind ja zurzeit Sommerferien. Man kann ja auch in Deutschland in Urlaub gehen. Man muss ja deswegen nicht ans andere Ende der Welt fliegen. Und einige sind, der ein oder andere ist krank. Und vielleicht ist noch der ein oder andere da, der sich wegen der Corona-Geschichte noch nicht traut. Unser Herr kennt sie alle. Er weiß, wo sie sind. Und wir freuen uns, dass wir davon ausgehen dürfen, dass sie auch jetzt gesegnet werden. Und man kann sicher auch nachher die Predigt im Internet wieder anhören auf unserer Seite. Sie ist ja immer, wenn ich nach Hause komme, nach dem Gottesdienst schon verfügbar. Und wenn man auf die Arche-Seite geht, wenn man dann nicht kommen kann, hat man immer noch die Möglichkeit, Anteil zu haben. Wir haben ja zurzeit die Bibelstunde auch wieder angefangen. Wir haben uns beschäftigt am letzten Donnerstag mit dem Thema Buße. Interessantes Thema. Buße. Umkehr. Wenn wir das Internet aufmachen, auf die YouTube-Seite gehen, sehen wir momentan am laufenden Band Betet für Olaf Latzel, den evangelischen Pastor aus Bremen. Und alle möglichen Leute tauchen da auf mit kleinen Filmen, die dafür eintreten, dass ihre eigene Kirchenleitung Buße tut. Dafür, dass sie Gottes Wort immer mehr zurückdrücken, immer mehr zurück tun. Immer mehr Dinge werden öffentlich gesagt, das glauben wir nicht mehr. Die eine Pastorin sagt, wir glauben nicht mehr an die Jungfrauengeburt. Wer glaubt da schon noch dran? Und so geht das immer weiter. Der nächste sagt, Jesus ist nicht auferstanden, der ist im Grab verrottet. Das sind Stimmen, die wir heute von Pastoren hören. Und es wird Zeit, zur Buße zu rufen. Wir sind über die Bibelstelle gekommen am Donnerstag in der Bibelstunde. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und das ist das Thema heute Morgen. Die Bußpredigt Johannes des Täufers. Das war so der Impuls für diese Predigt, kommt auch manchmal in der Bibelstunde. Und wir lesen aus Matthäus 3, die Verse 1 bis 17. Und da heißt es, zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste des jüdischen Landes und sprach, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht richtig seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an den Jordan, und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Otterngezücht, wer hat euch denn gewiesen, dass ihr den zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Sehet zu, tut rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch wollt sagen, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt an den Bäumen und an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich, dem ich nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand, Er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheude sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit ewigem Feuer. Was für ein Wort! Ein Wort, das uns dazu aufruft, uns immer wieder neu zu prüfen. Haben wir wirklich losgelassen, unser altes Leben? Haben wir es Gott wirklich vollständig ganz zur Verfügung gestellt? Darf er der Herr unser Leben sein in allen Dingen? Das ist die Frage, die an uns gerichtet ist. Und das ist zugleich die Aufgabe, wenn wir in die Evangelisation gehen, was das Ziel sein muss, wenn wir mit Menschen sprechen, die Jesus noch nicht kennen. Dass sie nämlich zur Buße finden. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Seht euch die Zeichen der Zeit an. Wie weit ist das Himmelreich weg? Im heutigen Text geht es um Johannes den Täufer, der die Taufe der Buße predigte und dadurch den Weg des Herrn vorbereitet hat. Als Vorläufer des Messias bereitete Johannes die Herzen der Menschen vor, Jesus als ihren Erretter und Heiland zu empfangen. Viele taten Buße, ließen sich taufen und bekehrten sich zu Gott. Hier hat es geheißen in der Bibelstelle, ganz Jerusalem ging zum Jordan. Stellt euch das mal vor, ganz Lübeck trifft sich beim Kanal. Zur Taufe, das wäre doch mal was. Jesus sagte, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes in Lukas 7, Vers 28. Lasst uns heute von Johannes lernen, wie auch wir als Männer und Frauen der Mission Gottes, die Mission Gottes leben können, um den Menschen zu helfen, zu Gott umzukehren und unter Gottes Herrschaft ein glückseliges Leben zu führen. Sehen wir uns den ersten Vers an. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa. Zwischen den Kapiteln 2 und 3 gibt es ja eine Zeitspanne von etwa 30 Jahren. Und während dieser Zeit wuchs Jesus in Nazareth heran und bereitete sich auf sein Wirken als der Messias vor. Nun stand diese Zeit unmittelbar bevor. Wenn sich früher ein König auf eine Reise begab, wurden zuvor Boten vor ihm hergesandt, die das Kommen des Königs ankündigten. Und genauso hatte auch Jesus, der der König aller Könige ist, einen Vorboten, nämlich Johannes den Täufer. Als Johannes der Täufer Gottes Ruf vernahm, predigte er in der Wüste von Judäa, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Johannes Bußpredigt an das Volk war einerseits eine ernsthafte Warnung Gottes zur Umkehr, andererseits aber auch Gottes wunderbare Hoffnung. Johannes forderte das Volk auf, Buße zu tun. Für das Volk, das unter der grausamen Herrschaft der Römer und des Königs Herodes viel zu leiden hatte, schien diese Predigt hart zu sein. Vielleicht hätte Johannes etwas sanftmütiger und freundlicher sprechen sollen. Halleluja, nun ist die Zeit des Trostes, der Freude und Errettung ist gekommen. Aber Johannes predigte bewusst klar und verständlich, tut Buße. Jemanden zur Buße aufzufordern, ist keine angenehme Sache. Ich habe noch keinen gesehen, der seine Sünden erkannt hat und dabei gelacht hat. Ihr vielleicht auch nicht. In den Ohren der modernen Leute verursacht die Aufforderung zur Buße häufig Rebellion und Ablehnung. Man ist ja heute autonom. Und dennoch, für diejenigen, die die Worte der Bußpredigt von Herzen annehmen, werden sie zu Worten des Lebens. Des Lebens, das sich wirklich Leben nennt. Was bedeutet es denn, Buße zu tun? Aus dem Griechischen übersetzt heißt Buße, Metanoia heißt das griechische Wort, die aktive Änderung des Herzens. Was bedeutet, dass man sich von einem ich-zentrierten Leben abwendet und ein gottzentriertes Leben beginnt. Buße tun bedeutet somit, die Richtung seines Lebens zu ändern, indem man einen Herrschaftswechsel weg vom Ego und hin zu Gott vollzieht. Buße tun bedeutet, dass man seinen Sünden abschwört und alles aus seinem Leben verbannt, was Gottes völlige Herrschaft verhindern könnte. Johannes betrachtete die Buße als notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Mensch in das Himmelreich kommt. Und diese Betrachtung ist richtig. Die gilt auch heute und für uns. Der Mensch im Paradies verachtete einst den reichen Segen Gottes und wurde Gott gegenüber ungehorsam. Und so gerieten er und die ganze Schöpfung mit ihm unter den Herrschaftsbereich Satans. Irrtümlicherweise denken auch heutzutage viele, dass wenn sie Gottes Herrschaft ablehnen und nach ihren eigenen Vorstellungen leben, sie wahrhaft frei und glücklich werden. Doch in der Tat werden sie unglücklich und zu Werken Satans, zu Sklaven der Sünde und zu Götzenanbetern. Als beispielsweise Saul, der erste König der Israeliten, Gottes Herrschaft ablehnte, kam ein böser Geist über ihn und quälte ihn endlos. Menschen, die unter der Herrschaft Satans leben, sind mürrisch und undankbar. Sie sind nervös und hilflos vor der Macht der Begierde. Auch wenn ihre Bedingungen optimal sind, fühlen sie sich unglücklich. Das ist erstaunlich. Wir wissen heute aus der Statistik, die meisten Selbstmorde in Deutschland finden statt unter Millionären. Habt ihr das gewusst? Äußerlich hervorragende Bedingungen, aber eine Unzufriedenheit, die im Endeffekt das Leben kostet. Auch wenn sie ihre Bedingungen optimal sind, fühlen sie sich unglücklich, weil sie sich unter Satans Herrschaft befinden. In seiner großen Barmherzigkeit hatte Gott nun Jesus in die Welt gesandt, um die Menschen von der Herrschaft Satans zu erretten und sie in sein herrliches Königreich zurückzuführen. Wie wunderbar ist Gottes Gnade für uns, die wir Sünder waren. Aber wir müssen auf diese Gnade auch antworten. Und die einzige Antwort auf die Liebe Gottes ist unsere Umkehr, die das Wort Gottes mit Buße beschreibt. Buße zu tun ist daher keine Schande, sondern der erste Schritt, Gottes Liebe anzunehmen. Der erste Schritt der Buße ist absolut notwendig, um von der ewigen Verdammnis errettet zu werden und das ewige Leben zu bekommen. Darum geht es, wenn wir rausgehen zu den Menschen, die nichts wissen von Gott und von Jesus. Wahre Buße beinhaltet eine Abkehr vom alten, selbstsüchtigen Leben und eine Hinwendung zum neuen Leben mit Gott. Wir können ein gutes Beispiel für wahre Buße in Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15 finden. Der jüngere Sohn erkannte die Liebe seines Vaters nicht. Er verließ das Vaterhaus, nachdem er sein Erbteil eingefordert hat. Er wollte damit in einem fremden Land frei und glücklich leben, so wie wir heute, ne? Frei und glücklich. Und das soll mir bloß keiner dazwischen reden. Aber in der Tat vergeudete er nur alles mit Huren und mit Prassen. Später wollte er mit den Schoten, die die Säue fraßen, seinen Bauch füllen, aber niemand gab ihm etwas. Da ging der Sohn in sich und erinnerte sich an sein Vaterhaus und an seines Vaters Liebe. Er erkannte, dass er alles dieses verachtet hatte. Und so entschied er sich in Buße, wieder zu seinem Vater zurückzukehren. Und was tut der Vater? Er hebt den Finger und sagt, du. Mein lieber Freund, du hast dein Erbteil schon vorausgenommen. Seh zu, wo du hinkommst. Nein, das hat er nicht gesagt. Der Vater nimmt seinen Sohn herzlich an. Er bereitet ein großes Fest für ihn vor und stellt alle Rechte seines Sohnes wieder her. Jeder Mensch, der seine Sünde erkennt, sie bereut und praktisch zu Gott umkehrt, empfängt die Vergebung seiner Sünde und das Himmelreich. Ohne Wenn und Aber. Ohne Anklage. Das bedeutet vor allem, dass wir uns für den Willen Gottes interessieren, dass wir in seinem Wort danach forschen und uns praktisch entscheiden, Gottes Willen zu tun. Was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Wisst ihr das? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Also gläubig werden und in Gottesdienst zu gehen, den Stuhl warm zu halten und was in den Opferkorb zu legen, das war's nicht. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Welchen Plan und welche Aufgabe hat Gott meinem Leben zugedacht? Wo ist mein Platz in der Geschichte Gottes? Und wenn Gott uns darauf eine Antwort gibt, was machen wir dann? Wir reagieren mit Angst. Wir gucken zurück auf unser altes Leben. Und dann stellen wir uns hin und sagen, ich bin nicht würdig, lass das mal einen anderen machen. Aber wenn Gott dich ruft, dann meint er dich auch und nicht einen anderen. Und dann geht es nicht um die Vergangenheit, sondern dann geht es darum, wie Gott seinen Plan mit dir und mit mir vollenden will. Nur darum geht es. Ist das denn Gottes Wille, dass ich gegenüber meinem Nächsten immer nett und freundlich bin und niemandem was zuleide tue? Ist es Gottes Wille, dass ich an einem Entwicklungsprojekt teilnehme und mich sozial engagiere? Ist es Gottes Wille, dass ich Jahr für Jahr treu meinen Zehnten bezahle, aber ansonsten tue und lasse, was ich will? Der Apostel Petrus hatte den Willen Gottes für die Christen klar erkannt. Er sagte im 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das, ihr Lieben, ist unsere Zukunft. Und unsere Vergangenheit, die ist begraben. Jedenfalls dann, wenn wir auch schon in der Taufe waren. Da wird es ja symbolisiert. Unser altes Leben wird schlicht und ergreifend im See ersäuft. Und wenn wir wieder rauskommen, kommen wir zu neuen Leben. Kurz gesagt ist der Wille Gottes, dass wir als Christen an Gottes Erlösungsplan aktiv teilnehmen. Wir können an diesem Werk teilnehmen, indem wir anderen Gottes Wort erklären und vorleben und ihnen die wunderbare Gnade Gottes bezeugen. Wie man das elegant machen kann, erfährt man demnächst wieder in der Bibelstunde, die übrigens sehr lebendig ist. Aber leider sind immer noch nicht genug Leute da. Aber wir können an diesem Werk teilnehmen, indem wir als Evangelisten tätig sind, indem wir die Menschen von der Wahrheit der Bibel, vor allem dem vom Evangelium, erzählen. Dafür brauchen wir keine extra Berufung. Das ist eine Universalberufung. An Jesu Jünger, geht hin und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Schauen wir an, was Johannes der Täufer für ein Leben führte. Vers 3 sagt, denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Johannes der Täufer nahm Gottes Berufung, Wegbereiter des Messias zu sein, durch das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja vor etwa 700 Jahren ausgesprochen hatte, das nahm er an. Und stellt euch mal vor, wie der ausgesehen hat. Mit seinen Kamelhaaren, mit denen er sich gekleidet hat. Wahrscheinlich lange Haare. Und seine Ausdrucksweise, ne, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Da muss man sich ja wundern, dass man ihn nicht verhauen hat. So wie der dahergekommen ist. Und der will uns was erzählen. Darauf kommt es doch gar nicht an. Es kommt doch nicht darauf an, wie wir aussehen. Es kommt doch nicht darauf an, dass wir Menschen irgendwelche geschliffene Predigten vortragen. Es reicht schon aus, den Menschen einfach zu sagen, wie Gott uns begegnet ist, was wir mit ihm erlebt haben und wie es uns verändert hat. Wie schwer ist das denn? Ist das schwer? Können wir das nicht? Müssen wir das anderen überlassen? Nein, Gott hat jeden Einzelnen von uns gerufen. Wie sah denn nun das praktische Leben aus? In Vers 4 sehen wir das. Johannes hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Ich hätte keine Lust, da mich an den Tisch zu setzen und mit ihm zu speisen. Heuschrecken sind nicht meine bevorzugte Nahrung. Der führt ein einfaches Leben. Warum? Es war das Resultat davon, dass er sich ganz der Herrschaft Gottes unterstellt hatte und sich mit erster Priorität der Aufgabe Gottes widmete. Dem wurde erstmal alles andere egal. Diese Aufgabe nahm ihn so sehr in Anspruch, dass die normalen Annehmlichkeiten und Vergnügungen des Lebens für ihn keine Bedeutung mehr hatten. Sein praktisches Leben in der Selbstverleugnung für den Willen Gottes selbst war schon für viele verweltlichte religiöse Leute seiner Zeit eine Anklage, tatsächlich aber eine Herausforderung zur Buße. Zwischen seinem praktischen Leben und dem, was er lehrte, gab es keine Diskrepanz. Johannes lebte, was er predigte. Heutzutage gibt es viele, die sich zwar Christen nennen, die sich aber für das Werk Gottes kaum oder überhaupt nicht interessieren. Statt aktiv am Werk Gottes teilzunehmen, leben sie nur für ihren Beruf oder für ihre Familie. Am Feierabend oder am Wochenende gehen sie wie die weltlichen Leute gemütlich zum Shoppen oder ins Fitnessstudio. Oder sie sitzen zu Hause vorm Fernseher oder surfen im Internet, um ihre Wissbegierde, ihren Vergnügungsdurst und ihre Neugier zu befriedigen. Man kann nicht behaupten, dass solche Menschen einen Herrschaftswechsel vollzogen haben. Vielleicht habt ihr von Schwester Sarah Berry mal gehört. Vielleicht auch nicht. Die aus einer reichen amerikanischen Familie stammt. Aber als sie Anfang der 60er Jahre nach Korea kam, entschied sie sich, in einem kleinen Zimmer zu wohnen und wie die Koreaner auf dem Boden zu schlafen und scharfe koreanische Speisen zu essen. Sowas gab es auch in Deutschland. Vielleicht hat der eine oder andere von euch von Sabine Ball gehört, die mit einem Multimillionär verheiratet war, als Deutsche nach Amerika ging und dann zurückkam und in Dresden die Straßenkinder sah. Und dann ist das ungefähr so gelaufen wie mit dieser Sarah Berry. Die hat sich mit den Straßenkindern eins gemacht und hat eine Arbeit angefangen in Dresden, dass selbst der Ministerpräsident zu Besuch kam und die Frau vom Ministerpräsidenten sich dafür eingesetzt hat, dass sie für ein Haus, das sie kostenlos geschenkt bekam, aus einem Hotel die gesamten Möbel bekam, als die sich neu ausstatteten. Also selbst Ministerpräsidenten, von denen man nicht so genau weiß, wo sie geistlich stehen, sind manchmal brauchbare Werkzeuge für den Herrn. Aber bei all dem, wir hören hier, die führte ein fast armseliges Leben, verzichtete auf Annehmlichkeiten. Aber Gott ist dabei kein Spaßverderber. Er sagt nicht, dass wir auch keinen Spaß haben dürfen oder keine Freude, aber er legt Wert darauf, die Prioritäten in unserem Leben richtig zu bestimmen. Darum geht es. Wie reagieren nun die Leute auf Johannes Bußpredigt? Liefen sie alle weg? Nein, sie hörten aufmerksam zu. Laut den Versen 5 und 6 kamen sie aus Jerusalem und ganz Judäa und aus allen Ländern im Jordan. Ich möchte mal wissen, was da los war. Für Massen. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan taufen. Warum kamen sie so zahlreich und warum waren sie so willig, Buße zu tun? In den 400 Jahren vor Johannes gab es weder Propheten noch irgendeine Offenbarung des Wortes Gottes. Darum lebten die Menschen in der Finsternis, in dem jeder nach seinem Gutdünken lebte. Aber weil der Mensch ein geistliches Wesen ist, wird er, wenn er nicht nach Gottes Wort lebt, geistlich krank. Dies ist der Grund, warum so viele Menschen auch in unserer Zeit psychisch krank sind. Geht mal in die Psychiatrien. Ich mache da gelegentlich auch mal einen Besuch auf Aufforderung, auf Einladung Und ich staune manchmal, wenn ich in eine geschlossene Abteilung komme, wie viele junge Leute da sind unter 30 Jahren. Das ist unglaublich. Man muss da mal hingehen, dass man das mal gesehen hat. Die Menschen, die Jesus nicht wollen, die ihn ablehnen, oder sogar die, die einfach nur von ihm nichts gehört haben, die geraten unter den Herrschaftsbereich des Satans. Die Statistiken belegen, dass es hier eine enge Verknüpfung gibt. Dort, wo Gottes Wort selten ist, da wächst die Korruption, da steigt die Zahl der Ehescheidungen und die Zahl der unehelichen Kinder und Gewalt, Verbrechen, Respektlosigkeit und Gleichgültigkeit nehmen zu. Schaut unser Land an. Was ist los in Deutschland? Dass Johannes damals in der Wüste predigte, steht symbolisch dafür, dass die Seelen der Menschen ausgetrocknet waren wie ein rissiger Wüstenboden. Und so kamen viele mit ihrem innerlichen geistlichen Durst zu Johannes. Die Botschaft, die die Menschen wirklich hören wollten, war die Botschaft der Buße und der Vergebung. Die Bußpredigt war und ist immer noch der Weg, der die Menschen zum Heil und zum ewigen Leben führt. Aber dazu gehört eine aus dem Herzen geborene Konsequenz. Was wir heute brauchen, sind Christen, die ganz entschieden sind, die nicht Dinge aufgrund ihrer Ich-Bezogenheit ausblenden. Wenn wir uns für Gott entscheiden, ist der Nächste für den Rest unseres Lebens der entscheidende Schritt Gehorsam. Oh weia, das ist auch so ein Reizwort in der Welt heute, Gehorsam. Die theologischen Universitäten von heute gleichen in vielerlei Hinsicht einer Wüste. In den Herzen der Studierenden herrschen geistliche Dürre und geistliche Unordnung. Die meisten Schulen und Universitäten waren ursprünglich vom Glauben gegründet worden, mit dem Ziel, die Wahrheit Gottes aufzurichten und den Menschen zu helfen, im Bild Gottes gerettet und erlöst zu werden. Am Hauptgebäude der Universität Freiburg beispielsweise haben wir gesehen, wie in großen Lettern Johannes 8, Vers 32 geschrieben steht, und das heißt: Die Wahrheit wird euch frei machen. Seit der Zeit der Aufklärung haben jedoch viele gottlosen Lehrer in unseren Schulen und Universitäten Einzug gehalten. Und so ist auch der Geist der Menschen verdorben worden. Ich habe einen Jugendfreund, der hat Theologie studiert, hat mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Das ist die zweithöchste Note, die man an der Universität erreichen kann. Und erklärt mir hinterher, im Angesicht des Leids in dieser Welt kann ich an einen liebenden Gott nicht glauben. Was war das denn für eine Ausbildung? Dem habe ich einen Brief geschrieben, der war 18 Seiten lang. Und dann rief er mich an und sagt, das habe ich zweimal gelesen. Dann habe ich gesagt, wenn du es nicht verstanden hast, dann fang von vorne an. Lies. Wir fühlen uns manchmal einsam, wie Johannes Täufer in der Wüste. Aber durch den heutigen Text empfangen wir große Ermutigung, dass das Werk Gottes, das den Menschen das Leben gibt, gerade dort in einer Wüste und durch eine Bußpredigt beginnt. Der Prophet Amos sprach in Kapitel 8, Vers 11, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Wann sind denn solche Zeiten? Wenn die Zeiten schlechter werden, wenn die Menschen Sorgen und Angst haben, so wie heute, dann ist die Zeit, wo man mit Menschen reden kann und ihnen Jesus nahe bringen kann. Lasst uns also dafür beten, dass Gott die derzeitige Flamme des Gebets unter den geistlichen Leitern in Europa brennen lässt und am Brennen hält, dass Gott einen großen Hunger und einen großen Durst nach dem Wort Gottes nach Deutschland und nach ganz Europa schicken möge. Dazu hat unser Herr dich und mich gerufen und er ist es auch, der uns dazu befähigt. Warum schauen wir immer auf uns selbst und auf unsere vermeintliche Unzulänglichkeit? Anstatt dem Herrn zu vertrauen, dass er uns beruft in seinen Dienst, obwohl wir allesamt nichts sind vor der Welt. So ist es doch. Johannes der Täufer hatte den Anschein, ein wilder Mann zu sein. Er sah so aus in seinem Fell und seinen zottigen Haaren. Aber was ist geschehen? Schauen wir uns Vers 7 an. Es kamen auch Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes. Sie waren damals die religiösen Leiter. Kamen die zu Johannes, um Buße zu tun? Aber mitnichten. Und Johannes hat sie durchschaut und sprach zu ihnen, und jetzt wissen wir, wem das gilt. Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Johannes bezeichnete sie als Schlangenbrut, das heißt als Kinder des Teufels. Die damalige Obrigkeit, die ja Kirche und Gesetz und Politik in einer Hand hielt. Ihr seid Kinder des Teufels, knallt er den vor den Kopf. Sollen wir das auch mal machen? Na, es gibt ja im Bundestag auch Besucherränge. Da kann man ja auch mal runterrufen. Aber das dauert dann nur einen Augenblick, dann werden wir aus dem Haus geschleift. Die führten doch damals ein religiöses, ein gesetzliches und ein selbstgerechtes Leben. Wie uns die Evangelien berichten, lehrten sie die Menschen das Gesetz des Mose und machten dazu ihre eigenen Gesetze. Sie verrichteten auch lange Gebete, aber alles nur zum Schein. In ihrem Herzen waren sie politisch gesinnt und suchten ihre eigene Ehre. Wir haben in Deutschland Parteien mit einem C vorne dran. Und was hört man aus den Reihen der CDU-Abgeordneten? Einige haben sich geäußert, man kann das in Filmen angucken auf YouTube, und gesagt, wir sind keine christliche Partei mehr. Der eine oder andere merkt es. Aber schon damals dachten sie, dass, weil sie leibliche Nachkommen Abrahams waren, dass sie Gottes Volk wären. Aber Johannes sagt ihnen klar, dass sie Heuchler waren und schlechten Einfluss auf die Menschen ausübten. Aus seinem zerbrochenen Herzen heraus tadelte er sie und sprach: Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Ich habe denen aus der Gemeinde, mit denen ich auf WhatsApp verbunden bin, gestern ein Bild geschickt. Und auf diesem Bild war zu sehen, wie der Papst den Koran küsst. Wo ist da die geistliche Frucht? Das ist wirklich passiert. Das ist nicht irgendwie ein gestelltes Bild. Ich habe das sogar im Fernsehen gesehen, live, vor ein paar Monaten schon, dass das passiert ist. Man glaubt in der katholischen Kirche, dass Christen, Juden und Moslems an denselben Gott glauben. Und Johannes der Täufer sagt, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Wenn ich das lese, dann frage ich mich, wo bleibt denn unsere Kühnheit? Was werdet ihr machen, wenn plötzlich Frau Merkel vor euch steht? Oder Herr Bedford Strom oder der Papst? Werdet ihr vor Ehrfurcht auf die Knie gehen? Oder werdet ihr standhaft das Wort der Wahrheit verkünden? Johannes forderte diese selbstgerechten Verführer auf, über ihren falschen Stolz und ihre falsche Vorstellung bezüglich ihrer Heilssicherheit Buße zu tun und rechtschaffene Früchte der Buße hervorzubringen. Die Pharisäer und Sadduzäer waren stolz darauf, Nachkommen Abrahams zu sein. dass man nun Buße tun sollte, um in das Reich Gottes zu kommen, das war ihnen gänzlich fremd und wurde für sie zum großen Problem. So geht es den Menschen heute, obwohl in der Obrigkeit wie im Volk auch. Wir haben in Deutschland etwa 2% wiedergeborene Christen bis dato. Und zurzeit sehe ich draußen die Mähdrescher fahren. Tag und Nacht die Anhänger, Trecker mit 2 Anhängern voll mit Getreide, die sie einfahren. Und unser Feld ist reif zur Ernte. Das Einzige, was fehlt, sind die Arbeiter. Und hört mal genau hin, du kannst jeden Sonntag zur Kirche oder zur Gemeinde gehen und verloren gehen. Die bloße Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist keine Eintrittskarte ins Himmelreich. Genauso wenig wie die Teilnahme an einer Taufzeremonie. Falscher Stolz behindert auch das Wachstum unseres Glaubens. Manche werden schnell stolz und selbstgerecht, wenn sie sich etwas mehr als ihre Glaubensgeschwister hingegeben haben. Aber auf diese Weise kann niemand im Glauben wachsen und gute Frucht hervorbringen. Darum sollen wir stets unseren inneren Stolz und falsche Sicherheitsvorstellungen ablegen und immer bekennen, dass wir vor Gott hilflose Sünder sind. Zumindest gewesen sind. Sehen wir uns den 10. Vers an. Es ist schon an die Axt an den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Dieser Vers lehrt uns die Dringlichkeit der Buße. Der Standard beim Gericht Gottes wird sein, ob ein Mensch gute Frucht gebracht hat oder nicht. Das heißt, daraus entsteht natürlich kein Leistungsdenken. Die gute Frucht sind die Früchte des Geistes. Es gibt unter den Menschen viele gut aussehende Bäume, die aber leider keine Früchte tragen. Gott richtet uns nach der Frucht unseres Lebens. Solche Bäume, die keine Früchte getragen haben, werden abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die wichtigste Frucht, die wir haben können, ist unsere aus dem Herzen kommende Umkehr. Eine junge Frau beschäftigte sich ständig mit negativen Gedanken über sich selbst und über andere, und dadurch wurde sie innerlich völlig gelähmt, sehr fatalistisch und konnte schließlich gar nichts mehr tun. Aber nach ihrer Buße hat sie sich mit viel Liebe für das Heil der anderen eingesetzt und hingegeben und auch zahlreiche Früchte für Gott hervorgebracht. Ein junger Mann lebte als ein Sklave seiner Begierde und fügte vielen seiner Glaubensgeschwister viele Schmerzen, große Schmerzen zu. Aber er tat aufrichtig Buße und entschied sich, sein Leben vollzeitig dem Werk Gottes zur Verfügung zu stellen. Gott wird seine Entscheidung gewiss segnen und durch ihn viele Früchte des Lebens hervorbringen. Gott wird unser Leben mit Freude und Dankbarkeit erfüllen und uns als einflussreiche Hirten und zukünftige geistliche Leiter für sein Werk aufstellen und kostbar machen. Viele Menschen denken, dass das Gericht Gottes noch lange nicht kommen wird und handeln gemäß ihrer eigenen Vorstellung. Aber wir wissen, dass das Gericht Gottes nicht fern, sondern sehr nahe ist. Das Leben eines Menschen kann schnell durch eine tödliche Krankheit oder einen Unfall beendet werden. Wir denken oft, das geht uns nichts an. Aber in der Tat wissen wir nicht, wann Jesus die Frucht von unserem Leben fordern wird. Daher können wir die Buße auch nicht auf morgen verschieben. Buße muss jetzt und heute geschehen. Denn die Axt des Gerichts ist den Bäumen bereits an die Wurzel gelegt. Sehen wir uns auch noch Vers 11 an. Ich taufe euch mit Wasser und Buße. Ja, aber nach mir kommt es stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Johannes predigte also nicht nur die Buße, sondern er verkündete auch das Kommen des Messias. Viele unter dem Volk dachten, dass Johannes vielleicht der verheißene Christus sei. Er hatte auch große Popularität. Trotzdem erniedrigte sich Johannes und verkündete das Kommen des Messias. Er wusste, dass er es nicht wert war, Jesus die Schuhe zu tragen. Während Johannes nur mit Wasser taufte, würde Jesus die Menschen mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Was bedeutet das, dass Jesus mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft? Es bedeutet, dass Jesus denen die Sünden vergibt, die aufrichtig Buße getan und Gottes Herrschaft über ihr Leben angenommen haben. Es bedeutet auch, dass diejenigen, die nicht Buße getan und Gottes Herrschaft abgelehnt haben, ins höllische Feuer geworfen werden. Hören wir zum Abschluss der Predigt den 12. Vers. Er hat seine Wortschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und sein Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also die Konsequenzen sind hart, sind heftig. Gemäß Psalm 1 sind mit Spreu diejenigen gemeint, die bei den Spöttern sitzen, die auf den Weg der Sünde treten und dann die nach ihrer weltlichen Lust und Begierde leben. Wenn Jesus als Richter wiederkommen wird, werden sie verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Jetzt kommt der Schluss. Und der heißt, wir sind gerufen, dem entgegenzutreten. Wir können beten, wir können Menschen unseren Glauben weitersagen, mit denen wir ohnehin ständig zu tun haben. Wie schwierig ist das denn? Und wir haben alle das Potenzial, den Menschen im Gespräch den Weg zu zeigen, der über die Buße, über die Erneuerung unseres Denkens den Weg für die ewige Herrlichkeit frei macht. Fangen wir also an. Es gibt viel zu tun. Amen. Herr Jesus.